Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach 74 Tagen Kosovo-Krieg fällt voraussichtlich in den nächsten Stunden eine wichtige Vorentscheidung, ob die NATO ihre Luftangriffe einstellt oder nicht. Im mazedonischen Grenzort Blace erörtern Generäle der NATO und Jugoslawiens letzte Einzelheiten des serbischen Truppenrückzugs aus dem Kosovo. Vom Ergebnis der Gespräche hat die NATO ihr weiteres Vorgehen abhängig gemacht. Die Allianz bezeichnete den bisherigen Verlauf als konstruktiv.
Kurz nach 17 Uhr unterbrach die serbische Delegation im mazedonischen Blace die Gespräche mit der NATO über den Rückzug serbischer Militär- und Polizeieinheiten aus dem Kosovo. Für Konsultationen mit Belgrad fuhr sie zurück über die Grenze. Die Abreise der Serben sei kein Anzeichen für einen Stopp der Gespräche. Die Serben würden zurückkehren, sagte ein NATO-Sprecher im Anschluss. Die Gespräche seien weit vorangekommen. Alles, was jetzt noch geklärt werden muss, sind zwei oder drei kleine Details, die die Delegation mit Belgrad abklären möchte. Bereits mehrmals waren am Nachmittag Vertreter der Serben zurück ins Kosovo gefahren, um mit Belgrad Rücksprache zu halten. Die NATO hatte detaillierte Pläne für den Rückzug der Serben aus dem Kosovo vorgelegt, einschließlich exakten Zeitangaben und Abmarschrouten. Hierüber werde mit den Serben nicht verhandelt, hieß es von NATO-Seite. Das Treffen habe nur den Zweck, den Serben Details Punkt für Punkt zu erläutern. Die Atmosphäre der Gespräche wird von der NATO als professionell beschrieben. Die Serben hatten selbst unzählige Pläne vorgelegt, anhand derer der Rückzug besprochen werden konnte. Erst gegen 12 Uhr Mittag hatten die Gespräche mit dreistündiger Verspätung begonnen. Sicherheitsbedenken der Serben und eine zu kurze Vorbereitungszeit der NATO wurde inoffiziell als Grund genannt.
Wie die NATO soeben mitteilt, ist mit einem Ergebnis der Gespräche heute doch nicht mehr zu rechnen. Sie wurden inzwischen auf morgen vertagt. Die Außenminister der 7 führenden Industrienationen und Russlands haben ihr für morgen geplantes Treffen zum Kosovo-Konflikt bei Bonn auf Anfang nächster Woche verschoben. Nach Mitteilung des Auswärtigen Amtes will man zunächst das Ergebnis der Militärgespräche in Blace abwarten. Bei dem Treffen soll eine Resolution des UN-Sicherheitsrates vorbereitet werden. Nach albanischen Angaben haben serbische Truppen heute wieder Dörfer in der Grenzregion mit Artillerie beschossen. Derweil gehen Flucht und Vertreibung weiter.
Die Kosovo-Grenze und das da gegen alle Friedensträume. Die Serben säubern heute 112 Männer nach Albanien. Im Gefängnis immer wieder, du bist ein Terrorist. Dann zerschlagene Hände und zertrümmerte Gelenke. Wir sind nicht die Letzten. Gestern haben sie 800 neue Gefangene eingeliefert. 2 Stunden Fußmarsch bergauf bei 36 Grad und niemand hier kümmert sich um sie. Die UNO-Flüchtlingshilfe wartet 6 Kilometer weiter. Wasser von den Reporterteams, aber keine Ärzte, keine Medikamente, keine Krankenwagen. Und so geht das seit Tagen. Die UNO-Helfer grundsätzlich, zuerst müssen wir an unsere eigene Sicherheit denken. Die Gefangenen bleiben allein, endlich 3 Busse ohne Begleitung. Und wie finden wir unsere Familien? Die UNO-Hilfe kann nicht viel tun, sie hat die 500.000 Flüchtlinge in Albanien noch immer nicht registriert.
Bundesverteidigungsminister Scharping will in der kommenden Woche im Bundestag ein neues und erweitertes Mandat für die deutsche Beteiligung an der internationalen Kosovo-Friedenstruppe beantragen. Zur Begründung sagte er, die bisher vom Parlament genehmigten 6.000 Soldaten würden voraussichtlich für die anstehenden Aufgaben nicht ausreichen. Benötigt würden vor allem zusätzliche Fernmeldeversorgungs- und Pioniereinheiten. Bundesfinanzminister Eichel will auch die Sozialausgaben kürzen, um sein Sparziel von 30 Milliarden Mark zu erreichen. Damit der Etat 2000 saniert werden könne, sei kein Bereich tabu, sagte der Minister der Bild am Sonntag. Zugleich sprach er sich dafür aus, die Mineralölsteuer regelmäßig in kleinen Schritten anzuheben. Neben Anreizen für einen sparsameren Energieverbrauch würde so Spielraum geschaffen, die Lohnnebenkosten weiter zu senken. Mit der Forderung nach einer fairen Lastenteilung ist die CSU heute in Bamberg in die Schlussrunde ihres Europawahlkampfes gegangen. Auf dem kleinen Parteitag hielt CSU-Chef Stoiber der Bundesregierung vor, sie nehme die deutschen Interessen in der EU nicht ausreichend wahr.
Am Anfang des Parteitags stand ein Abschied. Viel Applaus gab es für Otto von Habsburg, der die CSU 20 Jahre lang im EU-Parlament vertreten hat. Das Ziel von Stoiber und Co. für die bevorstehende Europawahl lautet wie gehabt 50% plus X. Die zentralen Forderungen der Christsozialen, mehr Bürgernähe und mehr Transparenz in Brüssel, sowie ein europäischer Verfassungsvertrag. Einen europäischen Bundesstaat dagegen lehnt die CSU ausdrücklich ab. Kritisch beurteilte Parteichef Stoiber die Politik von SPD und Grünen im Kosovo-Konflikt, trotz der Aussichten auf Frieden.
Wir haben, meine Damen und Herren der deutschen Bundesregierung, international mehr geholfen, das Richtige durchzusetzen, als die eigenen Parteien, die die Bundesregierung tragen.
Beim bevorstehenden Wiederaufbau der Krisenregion forderte Stoiber eine gerechte Lastenverteilung innerhalb der Europäischen Union. In diesem Zusammenhang wiederholte er seine Kritik am deutschen Verhandlungsergebnis bei der EU-Finanzreform.
Dieser Kanzler hat versprochen, meine Damen und Herren, er wird dafür sorgen, dass das deutsche Geld nicht mehr in Brüssel verbraten wird. Und heute, meine Damen und Herren, muss man feststellen, er hat nicht nur nichts geändert, sondern er hat es eher verschlechtert. Und das dürfen wir trotz Kosovo nicht durchgehen lassen. Das müssen wir angreifen.
Eine Woche vor der Europawahl gibt sich die CSU optimistisch. Nach nur 3,5 Stunden endet der Parteitag in Bamberg. Am Ende teilt der Parteichef den Applaus mit dem CSU-Spitzenkandidaten für Europa, Ingo Friedrich.
Im Streit um die Gesundheitsreform hat sich Bundeskanzler Schröder hinter Ministerin Fischer von den Grünen gestellt. Die Koalition, so Schröder, habe ein schlüssiges Politikangebot vorgelegt, das durchgreifende Veränderungen beinhalte. Interessengruppen kämpften dagegen, doch das Reformkonzept sei richtig. Deshalb werde die Koalition den Konflikt mit den Ärzten aushalten müssen, so Schröder zum Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Nach Geflügeln und Eiern darf in Deutschland jetzt auch verdächtiges Rind- und Schweinefleisch aus Belgien nicht mehr verkauft werden. Das Bundesgesundheitsministerium setzte damit eine Verordnung um, die die EU-Kommission gestern im Zusammenhang mit dem Skandal um dioxinverseuchtes Tierfutter erlassen hatte. Um die Verbraucher zu schützen, beschränken immer mehr Staaten die Einfuhr belgischer Fleischwaren.
Beifall und Glückwünsche für Margot Kessmann, die neue Landesbischöfin in Hannover. Damit steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der mitgliederstärksten Landeskirche. Sie setzte sich im dritten Wahlgang gegen Jürgen Johannesdotter, den Stader Superintendenten, durch. Die 41-jährige Mutter von 4 Kindern war vorher Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentages. Ihre Wahl wird als Signal für das Vordringen von Frauen in leitende Funktionen bei der Evangelischen Kirche gesehen.
Zum Auftakt seines Polenbesuchs hat Papst Johannes Paul II. Seine Landsleute aufgerufen, die vor 10 Jahren erkämpfte Freiheit zu schützen. Am Vormittag war er in Danzig von Staatspräsident Kwaśniewski begrüßt worden. Im Rahmen seiner 13-tägigen Reise will der Papst insgesamt 21 Städte besuchen.
Vor einem Marienaltar mit dem Panorama der alten Stadt Danzig ließ der Papst bei seiner Fahrt vom Flughafen in die Stadt anhalten. Mit Bedacht begann er diesen 7. offiziellen Besuch in seinem Heimatland, in der Stadt, in der 1980 die Solidarność-Bewegung den Umschwung in Europa einleitete. Heute Nachmittag eine Stadt, eine Region auf dem Weg zur Messe mit ihrem polnischen Papst. 600.000 Menschen, was erwarten Sie? Dass er beiträgt zum Ende des Krieges in Jugoslawien. Dass seine geistige Erneuerung bringt für die Einzelnen und für die Gesellschaft. Dieser Mann hat Polen wie niemand sonst in den letzten Jahrzehnten ein neues, starkes Selbstbewusstsein gegeben. Johannes Paul II. Erwartet von den Christen in seinem Land ein stärkeres Engagement für Demokratie und Europa. So heute Nachmittag in Sopot bei Danzig. Der Kriegsausbruch 1939, Polens Kampf für die Freiheit, gehöre zur Geschichte dieses Landes. Aber gerade gegenüber dieser Erinnerung gelte das Motto seiner Pilgerreise: Gott ist Liebe. Derweil kreuzen festlich geschmückte Schiffe in der Bucht vor Danzig. Der Papstbesuch als Fest für ein ganzes Land.
Bundespräsident Herzog hat in Berlin eine Ausstellung über Leben und Werk des Gelehrten Alexander von Humboldt eröffnet. Die Schau zum 200. Jahrestag von Humboldts Südamerika-Reise schildert seine Expedition in das damalige spanische Kolonialreich.
Zu seiner Zeit war Alexander von Humboldt das, was man heute einen Star nennen würde. Gemeinsam mit seinem Kollegen und Freund Aimé Bonpland erkundete er Teile Mittel- und Südamerikas. Noch heute gilt Humboldt als der zweite Entdecker dieser Weltgegend. Er legte die Grundlagen für deren Natur- und Geschichtsschreibung, kritisierte den Kolonialismus der Europäer und erforschte die Entstehung der Erde. Eine Leistung, die auch heute noch Hochachtung verlangt.
In Deutschland des 18. Jahrhunderts hat sich in Alexander von Humboldt das Talent eines Wissenschaftlers entfaltet, der heute als letzter Universalgelehrter, als erster Ökologe, als Vorläufer globalen Denkens überhaupt und als früher Vertreter einer ganzheitlichen wissenschaftlichen Betrachtung gilt.
Zur Eröffnung der Ausstellung mahnte der Bundespräsident an, auch heute Talente vom Schlager eines Humboldt zu fördern. Die Ausstellung selbst jedenfalls regt zur Forschertugend Neugier an. Die Besucher können zeitgenössische Versuche selbst ausprobieren und so erfahren, unter welchen Bedingungen und mit welchen Geräten vor 200 Jahren wissenschaftliche Höhenflüge unternommen wurden. Originalzeichnungen und Modelle von Humboldt illustrieren seine Vielseitigkeit. Er war ein Privatgelehrter, der all sein Geld für seine Forschungen verbrauchte und erst später vom preußischen König gefördert wurde. Die Ausstellung will den Ausnahmewissenschaftler wieder ins Gedächtnis rufen. In Südamerika schließlich kennt ihn jedes Kind.
Die amerikanische Raumfähre Discovery hat heute im All einen kleinen Satelliten ausgesetzt. Er ist rundum mit Spiegeln verkleidet und soll im Rahmen eines internationalen Schulprojektes während der Dämmerung von der Erde aus zu beobachten sein. Die Discovery hatte Material zur internationalen Raumstation ISS gebracht und wird morgen in Cape Canaveral zurückerwartet. Steffi Graf hat ihre Erfolgsserie bei den offenen französischen Tennismeisterschaften in Paris heute mit dem Titel gekrönt. Im Endspiel besiegte sie die Weltranglisten-Erste Martina Hingis aus der Schweiz in 3 Sätzen.
Eine überschwänglich jubelnde Steffi Graf und eine extrem niedergeschlagene Martina Hingis nach einem der dramatischsten Endspiele der Grand-Slam-Geschichte. Es war eine Begegnung hochstilisiert zum Kampf der Generationen, bei dem die Sympathien des französischen Publikums eindeutig auf der Seite von Steffi Graf lagen. Dennoch war es zunächst Martina Hingis, die das Geschehen diktierte. Die 18-Jährige gewann den ersten Satz mit 6:4, doch die Schweizerin verscherzte es sich mit dem Publikum, als sie sich immer wieder über umstrittene Entscheidungen beschwerte und sich dadurch selbst aus der Ruhe brachte. Steffi Graf gewann den zweiten Satz mit 7:5 und spielte im dritten völlig überlegen gegen eine Martina Hingis, die nun völlig frustriert und demoralisiert wirkte. Steffi Graf gewann am Ende mit 4:6, 7:5 und 6:2 und erklärte später, dass dies vermutlich ihr letztes Spiel in Paris gewesen sei. Steffi Grafs 6. Grand Slam-Titel in Paris, der 22. ihrer Karriere.
Im Radsport sorgt das Thema Doping erneut für Wirbel. Beim Giro d'Italia wurde Vorjahressieger und Spitzenreiter Marco Pantani heute gesperrt. Bei einer Dopingkontrolle war ein Hämatokrit-Wert im Blut von 52% festgestellt worden. Erlaubt sind nur 50%. Der Tour de France-Sieger darf nun 2 Wochen keine Rennen bestreiten. Die Lottozahlen 5, 19, 21, 31, 43, 48, Zusatzzahl 32, Superzahl 9, die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 0, 0, 2, 5, 7, 9, die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 0, 0, 8, 4, 8, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 6. Juni.
Ein Tiefdruckgebiet über der Nordsee lenkt wolkenreiche Luft nach West- und Mitteleuropa. In England, Frankreich und Skandinavien ist es wechselhaft. In Russland und Südosteuropa sorgt ein Hoch für sonniges Wetter. Überwiegend sonnig auch am Mittelmeer. In Deutschland heute Nacht meist bewölkt und regnerisch. Vereinzelt kommt es zu Gewittern. Morgen viele Wolken und Regen, vor allem in Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Im Nordwesten wechseln sich Sonne, Wolken und Regen ab. Der Wind weht zeitweise in starken Böen. Im Norden kommt er aus Südwest, im Süden aus Süd. Heute Nacht liegen die Temperaturen bei 9 bis 15 Grad. Morgen Werte zwischen 17 Grad an der Küste sowie 23 Grad im Süden und Osten. Die Aussichten: In der ersten Wochenhälfte bleibt das Wetter, wie es ist. Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter wechseln einander ab. Am Mittwoch wird es wieder etwas kühler.